Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Ein gutes Dutzend Journalisten nur, lediglich eine Handvoll Fotografen waren in der historischen Stockholmer Börse heute Mittag persönlich zugegen. Doch das Staunen über den Namen der Literaturnobelpreisträgerin 2020 war quasi weltweit zu hören.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
Die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält den diesjährigen Literaturnobelpreis. Ein Name, auf den zumindest in den Wettbüros wohl niemand gesetzt hat. Geboren 1943 in New York, gilt Louise Glück heute als eine der wichtigsten Lyrikerinnen US-amerikanischer Gegenwartsliteratur. Das eigene Leben, mythologische Stoffe, aber auch Naturbilder bestimmen ihre Gedichte, so zum Beispiel Snowdrops, Schneeglöckchen, übersetzt ins Deutsche von Ulrike Dresner.
Schneeglöckchen. Wisst ihr, was ich war, wie ich lebte? Ihr wisst, was Verzweiflung ist. Dann werdet ihr verstehen, was Winter heißt. Ich rechnete nicht damit zu überleben. Die Erde drückte mich nieder. Ich rechnete nicht damit, wieder zu erwachen, in der feuchten Erde zu fühlen, dass mein Körper wieder zu antworten vermag und sich nach so langer Zeit daran erinnert, wie es ist, sich wieder zu öffnen, im kalten Licht des frühesten Frühlings. Scheu, ja, aber wieder unter euch rufe ich, ja, wagt Freude im rauen Wind der neuen Welt.
Snowdrops, Schneeglöckchen von Louise Glück, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ulrike Dresner. Über die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück habe ich mit der Amerikanistin und Literaturwissenschaftlerin Georgiana Banita gesprochen, die bei Louise Glück in Yale studiert hat. Frau Banita, war die Auszeichnung für Louise Glück eine große Überraschung auch für Sie?
Es ist eine große Überraschung, eine große Freude gleichzeitig, denn ich kenne sie sehr gut. Ich habe sie im Herbst 2006 kennengelernt und dann ein Jahr lang einen Kurs in Creative Writing bei ihr besucht. Und ich war sehr beeindruckt von ihr, also von ihrer Kunst und von Louise Glück als Person, weil sie ist die, würde ich sagen, mystische Verkörperung einer Dichterin, die für ihre Kunst lebt und brennt, eine Frau, die es wirklich zur perfekten Eleganz gebracht hat, Lyrik zu schreiben.
Ist Schneeglöckchen ein typisches Beispiel für so ein Gedicht von Louise Glück?
Genau. Die Leseerfahrung in diesem Gedicht und in vielen anderen ist wie eine Trance. Man betritt diese seltsam verschwiegene Welt, die an die Lyrik von Sylvia Plath erinnert, findet aber gleichzeitig etwas Vertrautes, Universelles und Menschliches.
Menschliches, sagen Sie. Jetzt haben wir hier ein Bild der Natur, eine Blume, aber doch geht es ja auch darin um die großen Menschheitsthemen eigentlich. Ne? Das Leiden am Leben, die Suche nach Verbundenheit und Schönheit, kann man es vielleicht so zusammenfassen?
Genau. In der Verbindung zur Natur fand Louise Glück schon immer unter anderem sich selbst und andere Menschen. Sie ist, wenn ich sagen darf, auch eine sehr zurückgezogene Frau, die sich manchmal schwer tut, mit anderen Menschen zu kommunizieren oder zu vielen Menschen gleichzeitig zu kommunizieren. Und sie kommuniziert am besten mit sich selbst und mit der Natur, unter anderem auch mit ihrem eigenen Garten, den ich auch selber gesehen habe. Sie hat sich in einer Welt, die gleichzeitig persönlich und universell ist, verschlossen.
Wenn sie sich etwas schwer tut mit der Außenwelt, wenn ich sie so richtig verstehe, ja. Wie sehr ist sie denn eigentlich auch in ihrer Lyrik, in ihrer Arbeit der tatsächlichen Gegenwart verbunden? Also findet man womöglich so etwas wie politische Bezüge in Glicks Werk?
Ja, also Louise schreibt dezidiert auch über das Frausein. Sie schreibt über Magersucht aus autobiografischer Perspektive. Sie schreibt auch über Scheidung, über die Kindheit und eben über die Leichtigkeit der Natur als permanente Kulisse für vergängliche Sehnsüchte und Gelüste. Das ist in diesem Sinne vielleicht unpolitisch, aber das ist eben auch wie Balsam auf die Wunde amerikanischer Dauerkrisen und eine Erinnerung inmitten einer globalen Pandemie an die menschliche Sterblichkeit.
Nun nennt Kindlers Literaturlexikon Louise Glück eine der anspruchsvollsten Lyrikerinnen der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur. Wir haben ja gerade Schneeglöckchen gehört. Da wählt sie aber doch eigentlich auch eine sehr einfache, eine verständliche Sprache, oder?
Genau, sie ist anspruchsvoll in dem Sinne, dass sie nach einem Kern sucht, nach einem Erfahrungskern. Es war auch in ihren Seminaren so, dass die Studenten angefangen haben, sich selbst als Erzähler oder als Beobachter zu mythisieren oder die Wahrheit etwas verschnörkelt zu beschreiben. Und sie hat sich immer bemüht, jeden Text auf das Essentielle zu reduzieren. Und das ist sehr schwierig, das ist sehr hart und hat immer auch sehr lange gedauert. Deswegen ist sie anspruchsvoll, weil der Weg zur Perfektion sehr lang ist.
Haben Sie noch eine Empfehlung für diejenigen, die Louise Glick bisher nicht kannten? Was sollen wir lesen, um sie noch besser kennenzulernen?
Vielleicht Iris, aber das ist jetzt keine Empfehlung im Sinne von einem bestimmten Gedicht. Egal, wo man reinschaut, findet man sich in dieser Welt wieder. Es gibt ja keine allgemeine Erzählung, wo sie angefangen hat und wo das Ganze ein Ende nimmt, sondern das ist die kontinuierliche Welt dieser Subjektivität, die zugleich ihre ist und die des Lesers.
Das sagt die Literaturwissenschaftlerin und Amerikanistin Georgiana Banita über die Literaturnobelpreisträgerin 2020, die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glick. Ein untoter Mann auf Haiti und ein junges Mädchen in einem Pariser Elite-Internat. Unterschiedlich, also möchte man meinen, können zwei Filmprotagonisten wohl kaum sein. Und diese beiden, den Zombie und die Teenagerin, bringt der französische Filmregisseur Bertrand Bonello in seinem jüngsten Film zusammen. Der Titel Zombie Child.
Mon film presque le plus simple, c'est-à-dire que les deux histoires qui sont racontées sont d'une très très grande simplicité.
Sein einfachster Film sei es, denn er erzähle zwei sehr einfache Geschichten, erklärt Bertrand Bonello im Interview. Zombie Child kommt heute in die deutschen Kinos und über diesen Film möchte ich nur mit unserem Filmkritiker Rüdiger Susland sprechen. Sehen wir jetzt auch zwei voneinander getrennte Geschichten oder treten der Zombie und das Mädchen irgendwann in Kontakt miteinander? Begegnen die einander?
Ja, schon. Anfangs sind diese beiden Geschichten getrennt, auch filmisch getrennt. Das ist zwar vollkommen unterschiedliche filmische Tonlagen, auch visuelle Erzählweisen sind. Aber mehr und mehr verknüpft Bonello diese Geschichten und genau genommen sind es auch nicht nur zwei Figuren, sondern insbesondere in der Hauptgeschichte, die sich in Frankreich von heute ereignet. Das andere ist 1962 auf Haiti. Da erlebt man mehrere Mädchen. Zwei sind die Hauptfiguren. Eine davon ist die Enkelin dieses zombifizierten Mannes auf Haiti. Die ist sozusagen das Zombie-Child und das Verbindungsglied zwischen dem postkolonialen Haiti und dem Frankreich von heute, was auch mit seiner kolonialen Vergangenheit ringt.
Zombie, aber nicht so im Sinne der klassischen Zombie-Horrorfilme. Also da müssen wir nicht genremäßig suchen.
Nein, müssen wir nicht. Natürlich spielt das eine Rolle. Also Bonello ist ein Filmemacher, der Unterhaltungskino macht, einerseits, aber andererseits, wie die Franzosen eben, heißt Unterhaltung nicht, dass es dumm sein muss oder schlicht, sondern im Gegenteil. Das ist ein kluger Film, ein schöner Film. Er ist gleichzeitig unterhaltsam und hat doch was zu sagen. Und das bedeutet, dass er gewissermaßen dieses Harry Potter-Setting nimmt. Also junge Mädchen auf dem Internat, die sich auch nachts zu spiritistischen Sitzungen treffen, die Popmusik von Rihanna hören, die im Unterricht Balzac und Michelet lesen, die einen Lehrer haben, der so nebenbei uns Zuschauern auch ein bisschen was erklärt, was man so zu denken haben könnte und viel erzählt von der republikanischen Tradition in Frankreich, die ja gerade wieder zum Thema gemacht wird. Und das alles, das ist verknüpft zu einer Geschichte, die mit dem Genre spielt. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Adoleszenzgeschichte, aber es gibt eben im Hintergrund dieses Zombiehafte und da muss man drauf kommen. Es gibt ja reale Geschichten, es ist nicht alles nur Fiktion, schon gar nicht des Kinos und diese realen Zombie-Geschichten, die man nachlesen kann in Büchern im Internet, die wichtig sind für die schwarze Kultur Haitis, die greift Bonello auf und speist sie gewissermaßen ein in das Frankreich von heute. Und auch wenn ich Rihanna gesagt habe, so ein Popstar, der schwarz ist und die auch eine Sprecherin ihrer Generation und ihrer Leute ist, in gewisser Weise praktiziert der Film die Egalität der Revolution, also die Gleichheit von allem. Balzac ist nicht besser als Rihanna und die Zombies sind nicht schlechter als lebende Menschen von heute.
Also das ist eine Lehre, die man mitnehmen kann. Sie haben gerade diesen Geschichtslehrer angesprochen. Ist das auch gerade in Bezug auf die koloniale Vergangenheit Frankreichs, ist das auch so eine Art Geschichtsstunde, also eine Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit?
Ja, es ist unbedingt eine Aneignung, aber eben nicht die kulturelle Aneignung, die man zurzeit kritisiert mit guten Gründen, sondern es ist eigentlich der Versuch, dem französischen Publikum, sagen wir mal dem mehrheitsweißen Publikum, also diese beiden Mädchen, die eine ist eben ein Schwarze, Enkelin aus eines haitianischen Sklaven. Das andere ist eine junge weiße Französin, die freunden sich an und gewissermaßen repräsentieren sie die beiden Seiten Frankreichs. Und beide sind, das ist auch wichtig, auf einem Elite-Internat, das es wirklich gibt, die Kinder der Ehrenlegion. Nur die dürfen das besuchen. Und da wird die republikanische Tradition, jetzt Macron in seinen Reden zum Beispiel letzte Woche beschwört, die wird da in Erinnerung gebracht. Und gewissermaßen versucht Bonello, dieser republikanischen Tradition klarzumachen, was das auch bedeutet. Man muss sich gegenüber dem kolonialen Erbe öffnen, nicht für Schulderklärung, sondern man muss es sich aneignen in einer positiven Weise, das heißt in einer Weise, die auch ein neues Frankreich entstehen lässt. Das klingt jetzt allerdings viel akademischer, als der Film ist, denn der Film ist musikalisch. Bonello ist ein Regisseur, der wirklich ein leichtes Kino macht. Er hat schon ganz unterschiedliche Filme gemacht, Nocturana, ein Film über Saint-Laurent, ein Film über ein Bordell in Paris, diverse Sachen. Und der versucht eigentlich auf eine sehr leichte Art und Weise gewissermaßen auch diesen sehr ernsten postkolonialen Diskurs von heute ein bisschen zu ironisieren, ohne ihn bloßzustellen, ohne ihn zu diffamieren. Ganz im Gegenteil. Er ist sehr offen, er ist sehr tolerant.
Also, gutes Kino kommt ohne den erhobenen Zeigefinger aus.
Unbedingt, ja. Auf alle Fälle. Es ist einer der besten Filme des Jahres, ohne Frage.
Superlativ. Rüdiger Suslan, vielen Dank. Wir sprachen über Zombie Child von Bertrand Bonello. Heute läuft er in Deutschland an und aus diesem Anlass zeigt das Arsenal Berlin im Oktober auch eine ganze Bertrand Bonello-Retrospektive. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte, mit Raub und Gewalt, diese Auseinandersetzung ist in Frankreich jüngst ein ganzes Stück vorwärts gekommen durch ein neues Restitutionsgesetz, das die Nationalversammlung abgesegnet hat. 26 Kunstschätze sollen an Benin und den Senegal zurückgegeben werden. Wir haben darüber gestern in dieser Sendung berichtet. Vor 2 Jahren hatten im Auftrag des französischen Präsidenten der senegalesische Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr und die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy richtungsweisende Empfehlungen zur Restitution in einem Gutachten vorgelegt. Sicher war ihr Bericht auch Vorbild für die Niederlande, wo nämlich gestern ein entsprechendes Gutachten veröffentlicht wurde. Kerstin Schweighöfer in Den Haag. Die Regierung hatte externe Experten mit diesem Bericht beauftragt. Wie soll Ihrer Meinung nun der niederländische Staat mit kolonialer Raubkunst umgehen? Was ist die Empfehlung?
Ja, also diese Expertenkommission, die ist ganz eindeutig in ihrem Gutachten. Die sagt, Kulturschätze, die gegen den Willen der einstigen Kolonialvölker in die Niederlande mitgenommen wurden, die müssen zurückgegeben werden. Und zwar ohne Wenn und Aber, also ohne Bedingungen, sondern Redu, wie es hier heißt, ohne Getue. Bedingungen zu stellen, sagt das Gutachten, das wäre eine neokoloniale Wiederholung der Vergangenheit. Der Ausgangspunkt, das sollte der Wille sein, das Unrecht anzuerkennen und es wieder gut zu machen. Und deshalb müssen die Niederländer den betreffenden Ländern auch bei der Stärkung und beim Aufbau ihrer Museen helfen. Wir müssen aufräumen, heißt es. Wir müssen mit unserer kolonialen Vergangenheit ins Reine kommen. Und vielleicht noch ein Punkt, der auffallend ist. Die Kommission sagt sogar, selbst Kunstwerke, die legal erworben wurden, aber die von sehr großer nationaler und kultureller Bedeutung für die Herkunftsländer sind, also zum Beispiel so wie Rembrandts Nachtwache für die Niederländer, auch diese Werke müssen wir, wenn die Länder sie haben wollen, zurückgeben. Aber in diesem Falle dürfen dann Bedingungen gestellt werden, nämlich nur unter der Voraussetzung, dass es diesen Werken dann in ihrer neuen Heimat gut geht, also dass sie da wirklich gut aufbewahrt und konserviert werden können.
Also ohne Wenn und Aber oder wenn nur mit einem kleinen Wenn. Wie kam es überhaupt zu diesem Gutachten? War wirklich Frankreich ein Vorbild?
Ja, auch, aber nicht nur. Also die Ministerin von Kultur, Ingrid van Engelshoven, die hatte vor gut einem Jahr um dieses Gutachten gefragt. Und der Anstoß dafür, der kam eben im Unterschied zu Frankreich nicht von ganz oben, sondern von unten, von den Museen selbst. Die wussten einfach nicht mehr, wie sie mit ihren Kollektionen umgehen sollten. Viele Institute hatten bereits angefangen, ihre Sammlungen zu durchforsten. Was ist Raubkunst, was nicht und was machen wir jetzt damit? Und im März letzten Jahres, da hatten die 3 wichtigsten ethnologischen Museen des Landes ganz überraschend und ohne viel Aufhebens bereits selbst Richtlinien aufgestellt, um eine Rückgabe in die Wege zu leiten. Und damit hatten sie die Franzosen eigentlich rechts überholt. Es ging da um das Amsterdamer Tropenmuseum, das Afrikamuseum bei Nijmegen und das Leidener Völkerkundemuseum. Und dann hieß es dann auch in den Zeitungen damals, der Schalter für die Rückgabe kolonialer Raubkunst ist geöffnet. Und mit den Richtlinien wollten die Museen eben Klarheit schaffen. Wir wollten wissen, woran wir sind, sagten die Direktoren. Faktoren. Und wer sich die Richtlinien von damals anschaut, der erkennt jetzt eben, dass die Expertenkommission der Regierung ganz vieles übernommen hat. Denn auch die drei Museen, die hatten eine Rückgabe nicht an Bedingungen geknüpft. Und auch sie wollten, also gesellschaftlich wichtige Objekte, wie jetzt die Nachtwache hatte ich genannt, haben gesagt, wir trennen uns von denen, weil sie von großer spiritueller oder kultureller Bedeutung sind.
Klingt nach großer Einigkeit. Wird sich dann jetzt die niederländische Regierung auch nach diesem Gutachten richten? Was meinen Sie?
Ja, das ist die große Frage. Das bleibt abzuwarten. In vielem geht es also schon sehr weit. Die Museen, die jubeln, die hoffen es. Die sind sehr froh über das Gutachten. Die sprechen von einem großen Schritt vorwärts. Endlich Klarheit, endlich Einheitlichkeit. Und ja, wenn die Ministerin das Gutachten annimmt, dann würde das bedeuten, dass eine Restitutionskommission gegründet wird, die die einzelnen Fälle dann überprüft und die Rückgabe regelt. Und wenn diese Kommission dann zu dem Urteil kommt, das Objekt muss zurückgegeben werden, dann wäre das bindend. Dann müsste sich die Regierung dran halten und hätte nichts mehr zu melden. Also das würde schon sehr weit gehen. Und so weit ist es, wie gesagt, noch nicht. Es gab hier und da schon ein bisschen Kritik. Vor allem die Rechtspopulisten, die murren, die sagen, es wird uns alles genommen, jetzt müssen wir das auch noch rausrücken. Die Diskussion muss hier noch anlaufen.
Über eine Gruppe bzw. ja einen Personenkreis haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich die einstigen Kolonien selbst. Fordern die denn eigentlich von den Niederlanden auch schon die Rückgabe dieser Kunstschätze?
Nein, also bislang ist es ruhig geblieben. Bislang sind noch keine Forderungen eingegangen, auch nach dem Aufruf der drei Museen im letzten Jahr noch nicht. Und die meinen, das könnte vielleicht daran liegen, dass es bei diesen alten Richtlinien vor einem Jahr, da hätte die Regierung noch das letzte Wort gehabt, dass es jetzt vielleicht klarer und deutlicher ist, wenn es wirklich so weit kommt, dass diese Restitutionskommission ins Leben gerufen wird. Also bislang ist noch nichts, gibt es noch keine Forderungen.
350 Jahre waren die Niederlande eine große Kolonialmacht, wahrscheinlich die wohl bedeutendste Kolonie war das heutige Indonesien. Was wurde denn da alles in dieser langen Zeit nach Europa gebracht, was jetzt womöglich zurückgegeben werden soll?
Das ist sehr, sehr viel. Es geht um insgesamt 300.000 Objekte in den Reichsmuseen der Niederlande. Allein das Amsterdamer Reichsmuseum hat 4.000 Objekte mit kolonialem Hintergrund. Zum Beispiel den Diamanten von Banjarmasin. Der wurde 1859 von niederländischen Truppen auf Südborneo geraubt. Der gehörte dem Sultan und als der Sultan abgesetzt wurde, haben die niederländischen Truppen seine Juwelen mitgenommen und nach Batavia gebracht, das heutige Jakarta. Also es ist viel. Es ist wirklich viel, was vielleicht zurückkehren muss. Aber Angst haben die Niederländer nicht. Sie denken auch, dass vieles doch als Leihgabe in den Niederlanden bleiben könnte.
Kerstin Schweighöfer über ein niederländisches Gutachten zum Umgang mit kolonialer Raubkunst. Vielen Dank für das Gespräch. Er hatte den Ruf, einer der bedeutendsten DDR-Autoren zu sein. Und dennoch oder deswegen hielt Günther de Bruijn mit seiner Kritik an der Regierung nicht hinter dem Berg. Er unterzeichnete den Brief gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Er forderte sogar die Aufhebung der Zensur im Land und sagte Nein, danke, als ihm 1989 noch der DDR-Nationalpreis verliehen werden sollte. Geboren zur Zeit der Weimarer Republik, hat er den Nationalsozialismus als Schüler und im Kriegsdienst verbracht. Es folgte die DDR und später das wiedervereinigte Deutschland. Vier politische Systeme also hat Günther de Bruijn erlebt und blieb literarisch immer nah bei sich. Zwischen dem Autor und seinen Romanfiguren gibt es viele Parallelen. Wie heute bekannt wurde, ist Günther de Bruijn bereits am Sonntag im Alter von 93 Jahren gestorben. Claudia van Laak erinnert an ihn.
Ein Katholik unter Protestanten, ein zum Nationalismus unfähiger unter Nationalisten, ein Träumer unter Anpassern. So hat sich Günther de Bruijn einmal selber beschrieben. Ein Einzelgänger, der zurückgezogen in der brandenburgischen Provinz lebte. Die Großstadt, die Öffentlichkeit und die Medien, Miet der Schriftsteller, all das halte ihn vom Schreiben ab, sagte er. Äußerst selten nur trat er vor Publikum auf.
Um jene Leute, die mich als einen Stillen im Lande zu bezeichnen pflegen, nicht ins Unrecht zu setzen, möchte ich hier zwar nicht völlig schweigen, aber doch wortkarg bleiben,
sagte Günther de Bruijn anlässlich seines 85. Geburtstags. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff hatte den Schriftsteller zu diesem Anlass ins Schloss Bellevue eingeladen.
Günther de Bruijn ist ein Dichter dieser unserer Zeit, aufmerksam, genau und unbestechlich und auch ein Schriftsteller des langen Gedächtnisses und der intensiven Erinnerung.
1926 in Berlin geboren, arbeitete de Bruyne zunächst als Bibliothekar und Lehrer, seit 1961 als freier Schriftsteller. Er war Mitglied des DDR-Schriftstellerverbandes, durfte in den Westen reisen, machte sich aber nie gemein mit der Staatsmacht. Seit 1968 erschienen seine Werke auch in der Bundesrepublik.
Als ich mich aufs Land zurückgezogen habe, da kam ich mir so ein bisschen vor, als ob ich so in der eigenen Heimat emigriere, ja, aber was natürlich eine Illusion war. Aber ich würde sagen, mein Verhältnis zur DDR war immer ein sehr distanziertes, nicht? Ich mochte die DDR nicht.
Als einer der wenigen DDR-Künstler ging Günter de Bruyne sehr selbstkritisch mit seinem eigenen Werk um. Seinen ersten erfolgreichen Roman, Der Hohlweg, aus dem Jahr 1963, bezeichnete de Bruyne später in einem Vortrag unter dem Titel Der Holzweg als das Werk eines opportunistischen Autors. Fast alle Werke Günter de Bruynes spielen in Brandenburg-Preußen. Der Dichter hat sich zeitlich und örtlich beschränkt, ohne provinziell zu werden oder gar triviale Heimatliteratur zu schreiben. Nach der Wende legte er 2 autobiografische Werke vor, beendete dann das im engeren Sinne literarische Schreiben. De Bruyne vergrub sich in die Archive, widmete sein Spätwerk Personen der preußischen Geschichte und wurde so zum märkischen Kulturhistoriker, der feststellte, dass
der Drang, so Romane zu schreiben, die immer irgendwelche autobiografischen Kerne haben, geringer geworden ist und ich heute eigentlich lieber über andere Leute und über andere Zeiten schreibe als über mich selbst.
Dem sich immer schneller drehenden Marketingkarussell verweigerte sich Günter de Bruyne standhaft. Sein sorgfältiges, entschleunigtes, teils ironisches und immer elegantes Schreiben machte ihn auch so zum Klassiker.
Der Klassiker Günter de Bruyne. Claudia van Laak erinnerte an den Schriftsteller, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Das Bauhausmuseum in Weimar reagiert auf Kritik von Besucherinnen und Besuchern und bessert nach. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, vor 1,5 Jahren ist es eröffnet worden, das neue Bauhausmuseum in Weimar. Aber so richtig zufrieden waren weder Besucherinnen und Besucher noch die Kunstkritiker. Das Gebäude sei ein düsterer Klotz und die Ausstellung blicke nur in die Vergangenheit, nicht aber in Gegenwart und Zukunft, hieß es damals. Das Museum hat die Kritik offensichtlich ernst genommen und jetzt zumindest hier und da nachgebessert. Es gibt mehr Informationen für die Besucher, Videoinstallationen und einen jetzt fertig gestalteten Raum, der dem zweiten Bauhausdirektor Hannes Meyer gewidmet ist. All das wurde heute vorgestellt und Ulrike Betzgen, Leiterin des Bauhausmuseums, betonte nochmal, wie wichtig es sei, das Haus ständig weiterzuentwickeln.
Wir müssen im Grunde genommen uns immer wieder fragen, wie können wir das Bauhaus weiter befragen? Das sind historische Fragestellungen, die wir natürlich tun, über wechselnde Präsentationen. Das sind aber auch immer wieder Fragestellungen, wie können wir das Bauhaus mit der Gegenwart verbinden? Also insofern kein Sarkophag der Moderne, sondern durchaus ein Haus, das sich als sehr flexibler Ort versteht und durchaus auch als Plattform für unterschiedliche Diskussionen.
Ulrike Bestgen, Leiterin des Bauhausmuseums in Weimar, das heute seine überarbeitete Ausstellung präsentierte. Er fotografierte im Bosnienkrieg und während des Völkermords in Ruanda. Seine Fotos erschienen in vielen deutschen Zeitungen und Magazinen. Der Fotojournalist Carsten Thielker, der jetzt gestorben ist. Thielker hatte als Autodidakt bei einer Regionalzeitung begonnen und wechselte dann zur Nachrichtenagentur Associated Press, die ihn als Kriegsreporter nach Bosnien, Tschetschenien, Somalia und Ruanda schickte. Für seine Fotos aus Ruanda bekam Carsten Thielker 1995 den Pulitzerpreis. In den letzten Jahren fotografierte er vor allem Straßenszenen in seiner Wahlheimat Berlin und arbeitete an einer Fotoreportage über das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Wie jetzt bekannt wurde, starb Carsten Thielker bereits am Wochenende mit nur 54 Jahren. Der Literaturnobelpreis, wir haben es gehört, geht in diesem Jahr an eine US-Amerikanerin. Der Buchpreis der USA wiederum, der National Book Award, er könnte in diesem Jahr an eine Deutsche gehen. Schriftstellerin Anja Kampmann ist in der Kategorie für übersetzte Literatur nominiert, und zwar mit ihrem Roman »Wie hoch die Wasser steigen«. Kampmanns Buch konkurriert mit 4 weiteren Werken aus der ganzen Welt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 18. November bekannt gegeben.
Edin Seidel, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Steigende Infektionszahlen. Um die Corona-Lage in diesem Herbst geht es gleich in den Informationen am Abend. Die folgen hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Hören Sie weiter und wenn Sie noch nachhören wollen, zum Beispiel die Gespräche und Beiträge dieser Sendung, dann empfehlen wir Ihnen die DLF-Audiothek-App. Soweit Kultur heute an diesem Donnerstag. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.